Das ist so schön in unserer Gemeinde, dass viele mithelfen und ihre Gaben zusammenbringen, wie vorhin beim Gotteslob im Chor. Einer war so nett und hat mal gesagt, das ist so ein Computerfreak, der hat gesagt, ich stelle mal alle Kassetten zusammen. Das sind jetzt 15 Jahre und hat mir so ein Verzeichnis gemacht. Und jetzt kann ich immer spicken, über was habe ich noch nicht gepredigt. Damit nicht einer Angst hat und meint, da holt er irgendeine Konserve mal wieder raus am vierten Advent und so. Da gibt es so viel in der Schrift, was wir noch gar nie bearbeitet haben und besprochen haben und untersucht haben. Und zwar, war selber überrascht, wir haben noch nie in diesen Adventstagen dieses Wort vorgenommen, die erste Verheißung auf den kommenden Retter und Erlöser. Gerade haben sie es gesungen in diesem Lied. Tritt der Schlange Kopf entzwei. Wo steht das denn? Das steht in der Geschichte vom Sündenfall, wie Gott einen Fluch über diese herrlich geschaffene Welt legt, einen furchtbaren Fluch, der uns allen das Genick bricht. Der Fluch der Schmerzen und des Todes und der Mühsal und der Qual und der Leiden. Und da heißt es in 1. Mose 3, Vers 15, ich, das sagt Gott, Gott der Herr, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, das ist die Versuchungsmacht des Bösen, der Verführer, der Durcheinanderbringer von Anbeginn. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Man kann ja viele Jahre herrlich und in Freuden leben, mir geht's auch so. Man hat so unwahrscheinlich viel Gutes und wie freut man sich auf so Festtage. Alles funktioniert, man hat Frieden, nette Menschen um sich, die Familie macht Freude. Man hat Geld, man ist wohl versorgt, man kann essen, man kann reisen, man kann alles tun. Das Leben ist eine Lust und das Glück umgibt einen. Und dann passieren plötzlich ganz, ganz kleine Dinge im Ablauf unseres Lebens. Und wir verstehen die Welt nicht mehr. Bis jetzt lief doch alles wunderbar, es war schön, immer Sonnenschein. Und einmal bricht es ein. Was ist es? Eine schreckliche Krankheit? Ein furchtbarer Todesfall? Ein Unglück? Und wir erleben plötzlich die gleiche Welt von der anderen Seite, unheimlich und erschreckend. Wir waren gar nicht darauf vorbereitet. Wir haben es wirklich nicht gewusst. Nein, wir haben gar nicht das uns ausdenken können, wie furchtbar Leben sein kann. Da gibt es ja Leute, die sagen, ich will gar nicht mehr weiterleben. Es hat gar keinen Sinn mehr. Es ist alles so furchtbar traurig. Und all das, was mich vorher erfreut hat, kann mich nicht mehr erfreuen. Und plötzlich erleben sie eine ganz andere Seite von Welt, die sie vorher überhaupt nicht kennen. Und dort auf einmal bricht dann die Frage auf und sagt, was war denn jetzt? Warum bricht denn das plötzlich ab mit meinem Glück und mit meiner Freude? Und warum kann denn das geschehen? Warum ist denn die Welt plötzlich so unheimlich hart für mich? Und wo bleibt denn Gott in seiner Liebe, wenn ich das alles plötzlich aufgebürdet bekomme? Und Sie können unzählige Menschen treffen, die mit dieser Sache nicht mehr fertig werden und die nicht mehr wissen, was ich drauf sagen soll. Und sie stehen davor und sagen, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Wie gestern Abend so der Nachrichtensprecher ganz trocken gesagt hat, dass da Glatteis war auf den Straßen, ich glaube 17 Tote und unzählige Schwerverletzte. Da hat ja gar keiner gerechnet, dass da ein bisschen Glatteis. Ist doch klar, es war doch vorausgesagt. Aber keiner hat damit gerechnet und dann plötzlich, was denken Sie, was das für die Menschen bedeutet? Kleine Ursache, riesige Wirkung. Oder man sah wieder Bilder in der vergangenen Woche von dem gesunkenen Fährschiff in der Ostsee. Natürlich, jetzt hat man die Unglücksursache rausgebracht, aber wenn man sich besinnt, muss man doch sagen, Mensch, die Sache wäre für ein paar Mark zu beheben gewesen, ein bisschen andere Konstruktion vielleicht, wenn man es frühzeitig gemerkt hätte. Aber keiner hat daran gedacht, das ist ja bei solchen Katastrophen, das kann oft ein einzelnes Relais sein oder eine Schraube, für ein paar Pfennig hätte man sie auswechseln können, aber keiner hat es richtig geahnt, keiner hat es vorausgesehen und dann bricht plötzlich dieses Unerwartete, Schreckliche herein. 800 Tote, darunter sind Künstler und Gelehrte und Professoren, wertvolle Menschen. Und wie wenn es nichts wäre, alles hinuntergerissen in dieses unheimliche Verderben. So begegnen wir doch oft unsere Welt, in der wir leben. Und sehen Sie, in diese Welt hinein wird Jesus geboren. In diese unheimliche, heillose Welt. Wenn wir jetzt die Krippendarstellungen wieder ansehen und uns dran freuen, die Figuren angucken, die da in der Weihnachtsgeschichte sind, da ist das Jesuskind in der Krippe, da ist Maria und Josef und dann haben wir die Hirten da, dann kommen die Weisen aus dem Morgenland. Ja, wir kennen sie ja alle, wir können sie alle so ordnen. Und wen haben wir jetzt vergessen? Die Hirten waren schon da, ja, wen haben wir vergessen? Wir haben den Herodes vergessen, den König, der gehört doch zur Weihnachtsgeschichte, auch den Augustus und den Landpfleger Quirinius. Aber der Herodes ist mir so wichtig. Mit seinen Soldaten, der da auch nach Bethlehem kommt und auch die Krippe besuchen will. Und dann fängt ein furchtbares Morden an. Jetzt hör bitte auf, jetzt wollen wir Weihnachten feiern, jetzt wollen wir uns dran freuen. Das ist so ein Idyll, so ein schönes Familienbild. Ist das richtig? Wo Jesus einkehrt, ist immer Friede. Wollen wir das einfach verdrängen oder ist jetzt gut, dass wir es mal auf den Tisch legen und sagen, in der Bibel steht das ganz schlicht daneben. Man kann sich ja nicht ausdenken, was es für die Mütter war. Drüben sitzen jetzt doch die Mütter mit den Kindern. Wenn diese rohen Soldatenhände die Kinder wegreißen und niedermachen. In dieser Welt leben wir doch, in dieser Welt, wo man das Weinen Rahels hört und niemand kann mehr trösten. Und da ist der Heiland Jesus geboren und das verhindert er nicht. Nein, es geschieht sogar, weil Jesus gekommen ist. Da brandet noch einmal der ganze Widerstand dieser heillosen, friedelosen Welt auf. Und das ist jetzt wichtig, dass wir das verstehen. Im Weihnachtsoratorium kann es eigentlich keiner überhören. Wenn Johann Sebastian Bach in seiner ungeheuer gewaltigen Vertonung das Evangelium uns ins Herz singt, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Wer kann denn das in unserer heillosen Welt? Dieses kleine Kind soll so stark sein, dass es diese unheimlich traurige, leidvolle Welt, ja sogar den Aufrührer und Durcheinanderbringer, der hinter all dem Elend dieser Welt steht, zum Schweigen bringt. Wie ist denn das möglich? Man kann es gar nicht fassen, dass das das Evangelium sein soll. Und sehen Sie, da bin ich so froh, dass wir immer wieder die Prophetenworte lesen. Die Prophetenworte des Alten Bundes zeigen uns, wer dieses Kind ist. Und dann kann es gar kein Missverständnis mehr geben. Das ist nicht dieses süße Eierpopeia-Kindlein, sondern das ist der Held, der Friedefürst, der einen Kampf beginnt. Wie es hier in dieser Verheißung heißt, dort, wo Gott sagt, dann kommt der, der der Schlange Kopf entzweitritt. Ich möchte da noch ein bisschen verweilen, einfach zuerst noch einmal unsere ganze Ohnmacht sehen. Unsere ganze Ohnmacht gegenüber dieser heillosen Welt. Wenn wir ein wenig jetzt unsere Augen aufmachen, die Welt hinausblicken, Heute begreifen die meisten Leute die heillose Welt nur noch an einer Stelle. Man redet heute nonstop und pausenlos und bei jeder Gelegenheit von der kranken Umwelt. Ist richtig, die Umwelt ist krank, Flüsse sind vergiftet und die Luft ist schlecht. Ich bin erschrocken, jetzt dürfen nicht mal mehr die Kinder am Schnuller nuckeln. Denken Sie mal, sind auch noch Umweltgifte drin. Was ist das für eine heillose Welt? Aber unsere Welt ist blind dafür, dass das erst die letzte Folge der Katastrophe ist, dass die Umwelt in eine Krise hineingerissen wurde. Vorher müssen wir merken, dass die ganze Gesellschaft, die ganze Menschheit krank ist. Und wieder, wenn wir die biblische Diagnose nehmen, die im Sündenfall so anschaulich, so einmalig beschrieben ist, dann wird gesagt, die ganze Krise kommt doch, die dann in der Gesellschaftskrise sich zeigt und in der Umweltkrise, dass alles durcheinander kommt und im Chaos versinkt, dass die Chaosmächte wüten und das wird immer schlimmer, sagt die Bibel. Je mehr es dem Ende und der Wiederkunft Jesu zugeht, kommt davon her, dass die Menschen der bergenden und schützenden Nähe Gottes davongelaufen sind, wo wir Gott verloren haben in unserem Leben. Da haben wir gleichzeitig die Türen geöffnet und all diese unheilvollen Mächte stürzen in unser Leben hinein und reißen uns mit. Und wenn man heute so sagt, ist doch merkwürdig, im Jugoslawien-Konflikt, niemand hat eine Lösung. Ja, haben Sie vielleicht eine Lösung? Ja, wenn man genügend weit weg ist, hat man immer Lösungen. Dass die UNO hilflos ist, ja, was denken Sie denn? Warum sollen die Politiker können, was niemand mehr lösen kann? Man kann die Konflikte gar nicht mehr lösen. Und wir erleben das doch in unserer kleinen Welt auch so, wenn plötzlich Streit in der Familie ist, wenn eine Ehe auseinanderbricht und dann kann die ganze Verwandtschaft zusammenkommen, da gibt es nichts mehr. Das ist so unheimlich, man spürt direkt, das sind Mächte und mit einer Leidenschaft, wie man sich vorher, so sagt die Neue, wie man sich vorher liebkost hat, spuckt man sich ins Gesicht und sagt, nein, will nichts mehr. Und Kinder trennen sich von ihren Eltern, was sind das für Mächte? Es gibt ein Wiedereinander. Und wir können es nicht lösen. Man kann ja lang drüber grübeln, woher haben denn diese Mächte ihren Raum? Es genügt doch, dass Gott diesen Mächten diesen Raum gelassen hat. Und wo wir von Gott davongelaufen sind, da ist dieses Unglück passiert. Und niemand kann dieses mehr lösen und verändern und heilen und wieder neu machen. Und da haben wir unseren Frieden verloren. Und nicht bloß unsere Gesellschaft, nicht bloß die Gemeinschaftsformen, in denen wir leben, sondern wir in uns selbst, wir sind doch zutiefst zerrissen. Wir tun, was wir nicht wollen. Und wenn wir uns mal wirklich besinnen in unserem Leben, dann ist alles ganz anders geworden, als wir je geplant hatten. Und wir sind zutiefst unglücklich. Es gibt kaum Momente, wo man sich das noch bewusst machen kann, wo unser Leben im Schaden liegt. Und jetzt wollen wir Lösungen und wollen uns dagegen stemmen. Und dann passiert das, was hier steht. Wir merken auf einmal, da ist eine Großmacht da. Jetzt, wie Sie es benennen wollen, ich weiß nicht, ob man es überhaupt benennen soll. Was steht denn hinter dieser Schlange? Da gibt es eine Großmacht, die uns immer wieder den Frieden raubt und die uns wegzieht. Die uns wegzieht von dem, was wir eigentlich tun wollen. Und dann liegt über unserem Leben dieser furchtbare Fluch. Arbeit wäre an für sich ganz schön, wenn nicht diese Dornen und Disteln wären, wo man sich immer wieder die Finger wund reißt. Und dann sind da die Schmerzen, und dann ist da die Krankheit, und dann ist da der Tod. Das ist furchtbar. Diese schreckliche Todesschranke, warum denn? Das war doch die Not bei den ersten Menschen. Und das ist geblieben bis uns, dass diese Menschen ohne Gott selbst was machen wollten, als der Übermensch. Wir brauchen doch keinen Gott. Wir können eine Welt schaffen, wir können unser Leben gestalten, viel besser ohne Gott. Sozialer, humaner, gerechter. Wir machen das einfach selber. Und dann legt Gott über unser Leben diesen Fluch. Eigentlich müssen wir zur Besinnung kommen. Wenn wir unserem eigenen Tod in die Augen schauen, aber ich verstehe, selbst in den Altenheimen, wenn ich da Besuche mache, sagen die Alten immer nur, ich wollte wieder schaffen wie früher. Sie kommen gar nicht zum Nachdenken, warum sie Gott jetzt einmal dort in der Stille festlegt. Warum denn? Damit sie ihn wiederfinden, den Heiland und Retter, der sie sucht, der ewige Gott, der ihnen nachläuft. Warum verlässt du denn alles? Bei mir ist doch Leben. Ich will dir doch alles geben. Warum wollen wir denn ohne Gott unser Leben führen, an ihm vorbei und ohne ihn? Wenn Sie nur eine Seite weiterschlagen in Ihrer Bibel, im 1. Mose 4, in der Kainsgeschichte, da steht ja dann das sehr anschaulich drin, wie das so geht. Da wird dem Kain noch einmal zugerufen als das letzte Warnsignal, bevor er seinen Bruder totschlägt. Die Sünde lauert vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir, du aber herrsche über sie. Kennen Sie das? Das ist ein ganz gewaltiger Satz. Und er spielt sich täglich vielmals in unserem Innern ab. Die Sünde hat Verlangen nach dir, du aber herrsche über sie. Und ich krieg das nicht fertig. Ihr jungen Leute, habt ihr schon mal probiert, mit der Sünde fertig zu werden? Mit diesen gottwidrigen Mächten, die kommen so unheimlich stark, die benebeln und sie gaukeln uns was vor. Und sagen, es ist doch alles so schön und ich lebe doch ganz fröhlich. Und man sieht gar nicht, dass am Ende nichts steht. Nichts. Nur Leid und Tränen und Verzweiflung und Ohnmacht. Wir sind so hilflos, gegen diese Macht anzukämpfen. Und wir können es gar nicht. Und das ist der ewig alte Traum, dass man sagt, die Menschheit muss sich nur noch mal zusammenraufen und muss das noch mal wollen. Und das haben doch all die Herrschaften schon probiert, bis hin zum Kommunismus. Noch mal, wir wollen es ohne Gott noch mal probieren. Es gibt nichts. Es gibt keine neue Gesellschaft. Es gibt keinen Frieden. Und dann steht da, es gibt Rettung und es gibt Frieden. Da wird am Ende wird der eine kommen. Am Ende wird der eine kommen, der Schlange den Kopf zertritt. Nachdem alles umsonst und vergeben war. Jetzt verstehen wir es, warum Jesus mit seinem Kommen all das auf sich gezogen hat, den Hass vom Herodes. Warum Jesus schon als Kind mit seinen Eltern als Flüchtling nach Ägypten ausweichen muss. Es war nicht mal Raum, um zum Überleben. Und dann kam Jesus nach Nazareth und dann wollte sie in den Felsen runterstürzen. Und dann geht Jesus nach Kapernaum und niemand kommt zu glauben durch seine Verkündung, wie in Korazin und Bethsaida. Und die Herzen bleiben zugeschlossen. Und es kommt noch einmal zu der ganzen Auflehnung, kreuzigt ihn, weg mit ihm, weg mit ihm. Und das hat Jesus uns zeigen wollen, um was es geht mit seinem Kommen. Am ganz großartigsten in dieser gewaltigen Szene, als plötzlich dieser eine, der in der Bibel nur als Feind und Verkläger und wie er genannt wird, Satan, Jesus gegenübertritt und versucht auch Jesus wegzureißen aus der Geborgenheit des Vaters. Sie meinen immer, dass er Jesus so leicht geworden. Das ist Jesus so schwer geworden wie uns. Und Jesus hat es nur mit den Bibelworten tun können. Und Jesus hat Stunden im Gebet zugebracht, bis hin zu diesem Gebetskampf in Gethsemane. Vater, Vater, ich will doch bei dir bleiben. Ich will doch deinen Frieden nicht verlieren. Jetzt auf einmal merken wir, das ist eine Frage. Was will ich mit meinem Leben? Will ich über allem, was mir diese Welt bieten kann, nur diese Vatergüte Gottes? Und darum hat Jesus der Schlange den Kopf zertreten, endgültig und total. Da, wo er am Kreuz gestorben ist, für die Schuld der ganzen Welt, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, damit uns niemand mehr verklagen kann. Das muss man richtig nachlesen in der großen Schau Offenbarung 12, wenn Sie Ihre Bibel noch da haben. Da kommt ja noch mal eine Schau. Das ganze Kapitel ist lohnend zu lesen, weil da eine herrliche Beschreibung der Weihnachtsgeschichte drin ist. Aber ich lese dort nur den Vers 10. Eine große Stimme ruft plötzlich im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Es gibt ein schönes Wort in unserer neudeutschen Sprache und das liebe ich so. Und das drückt am besten das aus. Und es kommt immer wieder bei mir vor, das schöne Wort umfunktionieren. Ich weiß gar nicht, woher das kommt aus der Technik, was da umfunktioniert wird. Aber das ist genau so, dass das passiert durch den Sieg Jesu. Da wird was umfunktioniert. Was vorher ganz furchtbare Last und Mühsal war, so wie der Fluch über unsere Arbeit, und was so schrecklich war, dass wir sterben müssen, dass wir dadurch, ja, dahin durch müssen, wo uns alles weggerissen wird, das wird plötzlich umfunktioniert. Denen, die Gott lieben, denen, die bei Jesus sind, denen, die von ihm behütet sind, ist Gott für uns. Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Er kann ja nichts mehr tun. Ich darf auch hier immer sagen, durch all das, was mir Schweres widerfährt, nur näher zu meinem Herrn hin, näher unter seinen Schutz. Ich will zurück, weil nur er mich bergen kann in den Ängsten und Nöten meines Lebens. Und dann ist das gar kein fluchbeladenes Leben mehr. Für die Alten im Altenheim eine herrliche Zeit. Mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. Auch wenn die äußere Kraft immer mehr zerbricht. Und für uns, dass wir all diese Schwierigkeiten nur damit beantworten können, das soll mich alles nur näher und mehr in die Arme Jesu hineintreiben. Der gibt mir Frieden. Der gibt mir Frieden in einer heillosen Welt. Und es gibt keinen Bergungsort, gar nichts. Das muss man wieder mit den Klingen Johann Sebastian Bachs hören. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Wenn dem Satan der Kopf zertreten ist, dann kann er noch tun, wie er will. Ich weiß, er hat nichts mehr auszurichten, wo ich unter Jesus geborgen und in seinem Frieden bin. Es kann mir nichts geschehen. Ich will mit einem Lied schließen. Die Älteren unter uns kennen es. Eigentlich ist es schade, dass man immer wieder auch so viele Lieder nicht mehr singt. Für uns in Stuttgart war das ein wichtiges Lied. Es wurde von einem Stuttgarter gedichtet, der Sohn eines Schuhmachers war und war ein Freund von Ludwig Hofacker. Und er ist mit 26 Jahren an einer Schwindsucht gestorben. Ein Grund, wo man rebelliert als junger Mensch, voller Pläne, war Vikar. Und da hat er ein Geburtstagslied gedichtet. Und dieses Geburtstagslied, das drückt das alles am herrlichsten aus, ist auch eine Freude. Mensch geboren sein, darf ich mich auch heute meines Lebens freuen, wo so viele Tränen, so viel Sünd und Not, so viel Banges Sehnen, Schmerz und endlich Tod. Ja, es wäre zum Weinen, wenn kein Heiland wär. Aber sein Erscheinen bracht den Himmel her. Wer zu ihm kann sagen, mein Herr und mein Gott, darf ja nimmer klagen, stets wird's herrlicher. Wissen's doch die Leute, wie's beim Heiland ist. Sicher würde heute mancher noch ein Christ. Amen.